Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Summary Evening Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute Abend möchte ich dir das Buch Klarheit von René Bourbonus vorstellen. Das Buch dreht sich um die Klarheit in der menschlichen Kommunikation. Es ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Frage, was ist Klarheit und wie lässt sie sich identifizieren. Im zweiten Teil geht es darum, wie wir Klarheit gewinnen können. Der dritte Teil gibt uns schließlich Tipps und Tricks, wie wir selber klar kommunizieren können. Bevor es gleich richtig losgeht, vorweg noch ein kleiner Disclaimer. Die Informationen in dieser Podcast-Folge stammen alle aus dem Buch Klarheit von René Bourbonus oder sind meine Interpretationen aus dem Buch entsprungen. Teil 1. Was ist Klarheit und wie lässt sie sich identifizieren? Klarheit ist die Entscheidung, so zu kommunizieren, dass andere befähigt werden, sich eine eigene Meinung zu bilden. Dabei ist Klarheit kein Zustand, in dem wir uns versetzen können und ab dann nur noch klare Worte sprechen. Sie ist ein Prozess, denn wir müssen sie jedes Mal aufs Neue anstreben. Wahrheit ist mit Klarheit nicht gleichzusetzen, aber durch klare Aussagen können wir zwischen wahr und nicht wahr unterscheiden. Für die Darstellung eines Sachverhalts gibt es drei Aspekte, die als Kriterien für Klarheit herangezogen werden können. Sie helfen uns dabei, Klarheit in der allgemeinen Kommunikation zu identifizieren. Das erste Kriterium dabei ist die Vollständigkeit. Keine relevanten Informationen wurden weggelassen. Als zweites gilt die Verlässlichkeit. Alle Fakten und die Expertisen der Quelle wurden überprüft. Drittens Transparenz. Es findet eine klare Trennung von Fakten und Meinungen statt. Doch wie entsteht eigentlich Klarheit? Die Antwort auf diese Frage hängt mit unserer Wahrnehmung und Verstandsleistung zusammen. Zuerst nehmen wir mit unserem Sinn einen Sachverhalt wahr. Im zweiten Schritt verarbeiten wir die eben erlangten Informationen in unserem Gehirn und gleichen sie mit bereits bekannten Informationen ab. Danach folgt die Erkenntnis als letzter Schritt in der Wertschöpfungskette des menschlichen Verstands. Gerät diese Kette an irgendeinem Punkt ins Stocken, bleiben wir im Unklaren. Beschäftigen wir uns nun mit den Feinden der Klarheit. Zunächst ist zu sagen, dass zu viele Worte der Klarheit abträglich sind. Deshalb sollten wir uns als Faustregel merken, weniger ist mehr. Außerdem sollten wir auf verschleiernde Sprachmuster verzichten, so zum Beispiel auf den Konjunktiv oder relativierende Sprachmuster, die auf Uneindeutigkeiten im Sachverhalt hinweisen. Auch anonymisierte Aussagen oder Formulierungen im Passiv sind Hinweise darauf, dass der Absender keine Verantwortung für die Aussage übernehmen will. Hast du dir noch keine klare Meinung über einen Sachverhalt gebildet, solltest du dich mit Äußerungen zu diesem Thema zurückhalten. Es ist nicht schlimm, noch keine eigene Meinung zu einem konkreten Sachverhalt zu haben. In Gesprächen solltest du dann jedoch auch dazu stehen. Sprachtrends und unkonventioneller Sprachgebrauch, sind ebenfalls ein Feind der Klarheit. Sie bergen das Risiko, dass mein Gegenüber die Worte nicht versteht. Ähnlich abträglich für Klarheit ist die Harmoniesucht. Wenn mich etwas stört, dann muss ich es auch klar kommunizieren. Ansonsten stauen sich Probleme in mir an. Brechen diese einmal aus, ist der Streit gefährlicher für meine Beziehungen, als wenn ich die Probleme einzeln angesprochen hätte. Angst ist der effizienteste Klarheitskiller, denn sie wirft uns auf primitive Denkmuster zurück. Zu guter Letzt sollte auch auf Klischees, Ressentiments und Stereotypen geachtet werden. Sie vereinfachen einen Sachverhalt stark und lassen uns schnell voreilige Schlüsse ziehen, die uns jedoch keine echte Klarheit liefern. Teil 2. Wie können wir Klarheit gewinnen? Sachverhalte werden nicht hinterfragt. In sozialen Netzwerken wird alles gepostet, was Aufmerksamkeit erregt. Dabei erscheinen Sachverhalte, auf welche viele Menschen reagieren, relevant zu sein. Doch das sind sie nicht immer. Daher sollten wir genau darauf achten, was wir konsumieren und wie wir kommunizieren. Was bedeutet das für uns? Wir sollten uns mehr mit dem Sachverhalt an sich beschäftigen. Der bloße Konsum der Meinung anderer bringt uns keine Klarheit. Vor allem Meinungsführer werden uns keine neutralen Aussagen liefern, weil es ihre Aufgabe ist, eine Position einzunehmen. Gerade bei schwierigen Themen sollten wir genau hinschauen, bevor wir unser Urteil fällen. Fakten sollten dabei im Mittelpunkt stehen. Uns muss bewusst sein, dass der Weg zur Klarheit nicht immer der sein wird, den wir uns gewünscht hätten. Manchmal können klare Erkenntnisse auch unangenehm für uns sein. Dafür wissen wir dann, was Sache ist und können dementsprechend reagieren. Aber an wen können wir uns denn jetzt wenden, wenn wir uns über ein Thema adäquat informieren wollen? Echte Experten können Fakten nennen und diese in einen Kontext setzen. Außerdem haben sie bereits Erfolge auf den entsprechenden Themengebieten vorzuweisen. Ich würde für einen Hausbau zum Beispiel keinen Germanisten zu Rate ziehen. Echte Experten argumentieren differenziert. Das bedeutet, sie können das Thema aus verschiedenen Sichtweisen heraus betrachten und argumentieren. Und sie respektieren die Antithese ihres Gesprächspartners. Solche Leute können wir fragen, wenn wir uns über ein bestimmtes Thema adäquat informieren wollen. Uns sollte bewusst sein, dass auch Fakten veraltet sein können. Dass Barack Obama US-Präsident ist, war mal ein Fakt. Dieser ist heute jedoch nicht mehr zutreffend. Deshalb lohnt es sich, in Debatten ein zweites Mal hinzugucken. Wir dürfen unsere eigenen Aussagen nicht als unantastbar ansehen. Es ist keine Schwäche, einzugestehen, dass ich mich geirrt habe. Es ist doch so. Erst wenn wir uns selber erlauben, unsere eigenen Aussagen und etablierten Annahmen zu hinterfragen, erfüllt das Recht auf freie Meinungsäußerung wirklich seinen Zweck. Teil 3. Wie können wir selber klar kommunizieren? Worauf sollten wir achten, wenn wir zu unserem Gegenüber sprechen? Um klar kommunizieren zu können, muss ich erst einmal wissen, welches Ziel ich mit meiner Kommunikation erreichen möchte. Danach ist es wichtig, meine Argumentation möglichst genau und möglichst einfach zu gestalten. Dabei kann bildhafte Sprache ein nützliches Werkzeug sein. Du solltest Bilder und Metaphern nutzen, um deinen Zuhörern Sachverhalte näher zu bringen. Möchtest du jemanden überzeugen, spielt die Reihenfolge deiner Argumentation eine große Rolle. Erst die Argumente, dann der Handlungsimpuls bzw. die Forderung. Generell ist der Aufbau deiner Kommunikation von großer Bedeutung. Baue mit deinen Informationen eine Pyramide. Beginne jedoch bei der Spitze und arbeite dich dann zum Fundament vor. Die übergreifende Idee macht den Anfang. Stelle sie ganz nach oben an die Spitze deiner Pyramide. Danach untermauerst du deine These nach und nach mit Informationen und gehst dabei mit jeder Ebene mehr ins Detail. Ein so strukturierter Aufbau meiner Äußerungen könnte sich dann in etwa so anhören. Es gibt drei Gründe, warum ich die Globalisierung für einen Segen halte. Erstens, sie tut der Wirtschaft gut. Zweitens, sie bereichert die Kultur. Drittens, sie wirkt sich positiv auf die Menschenrechtslage aus. Schauen wir uns zuerst die Wirtschaft an. Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Sprachmuster, die regelrecht als Klarheitsbremsen funktionieren. Zu ihnen gehören beispielsweise die Schachtelsätze. Hier gilt wieder unser Grundsatz, den wir am Anfang festgelegt hatten. Weniger ist mehr. Wir sollten versuchen, unsere Aussagen mit wenigen Worten pro Satz auf den Punkt zu bringen. Auch Zahlenwüsten sind Klarheitsbremsen. Wenn ich meine Zuhörer mit 1000 Zahlen bombardiere, blickt irgendwann keiner mehr durch. Zahlen sollten nur dann verwendet werden, wenn sie für meine Zuhörer verständlich sind und in einen inhaltlichen Kontext gesetzt werden. Eine weitere Klarheitsbremse sind die Wortungetüme, besser bekannt als Fachbegriffe. Diese sollten eher vermieden werden. Kommst du um die Verwendung eines Fachbegriffs nicht drumherum, solltest du ihn sofort erklären. Ebenso sollten beschönigende oder herabsetzende Formulierungen gemieden werden. Möchtest du mithilfe einer solchen Formulierung eine ironische Aussage machen, mache dies deutlich. Außerdem solltest du dabei darauf achten, dass deine Zuhörer die richtigen Adressaten für den Spaß sind. Die letzte Klarheitsbremse sind die unzulässigen Zuspitzungen. Bei der Verwendung von Zuspitzungen sollte auf die Verhältnismäßigkeit geachtet werden und die Formulierung dabei faktentreu und kontextbezogen bleiben. Deutlich wird dies am Beispiel der Aussage, der Kapitalismus tötet. Der Kapitalismus kann nicht töten. Worauf sollten wir achten, wenn unser Gegenüber zu uns spricht? Der häufigste Grund für Unklarheit im Gesprächen? Wir hören nicht zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten. Oftmals messen wir dem, was wir denken, größere Bedeutung zu als der Realität. Wir sollten uns dessen bewusst werden. Für die Dauer eines Gesprächs müssen wir offen für die Sichtweisen des anderen sein. Es ist wichtig, eine offene und interessierte Haltung einzunehmen. Diese kann durch aufrichtige Fragen zum Ausdruck gebracht werden. Fragetechnik Nummer 1. Die Ebene einer Aussage erfassen. Abhängig von der Gesprächssituation und der Beziehung der Gesprächspartner kann jeder Satz in einem Dialog unterschiedliche Bedeutungen haben. Gezielte Fragen können Klarheit über die wahre Bedeutung einer Aussage schaffen. Fragetechnik Nummer 2. Begriffliche Hintergründe klären. Welche Worte wir verwenden, ist stark von unserer individuellen Interpretation abhängig. Zentrale Begriffe einer Aussage zu hinterfragen, kann Missverständnisse verhindern und sensibilisiert beide Gesprächspartner für ihre Wortwahl. Fragetechnik Nummer 3. Die Beobachtung hinterfragen. Negative Wertungen fühlen sich für den Empfänger immer an wie ein Angriff. Das Gespräch kann durch klärendes Verhalten wieder in konstruktive Bahnen gelenkt werden. Dafür sollten wir uns nicht auf den Angriff fixieren, sondern in Erfahrung bringen, was dahinter steckt. Mit Bewertungen kommen wir in Dialogen oft schwer zurecht, mit Beobachtungen hinter der Bewertung immer. Fragetechnik Nummer 4: Den Teufel an die Wand malen. Diffuse Ängste können geklärt werden, indem du den Teufel an die Wand malst. Lade ein zum Worst-Case-Szenario. Dadurch wird aus einer diffusen Angst eine konkrete Angst, die viel besser handelbar ist. Außerdem kann auf diese Weise ein klärender Dialog entstehen. Nicht nur unsere Meinung, sondern auch unsere Art zu sprechen unterscheidet unsere Kommunikation von der Kommunikation unseres Gegenübers. Wir können Missverständnisse vermeiden, indem wir Sprachstile im Gespräch bei uns selbst und anderen berücksichtigen. Ein Stilmerkmal ist das Entschuldigungsritual. Es zielt darauf ab, das Gleichgewicht in einem Gespräch wiederherzustellen. Jedoch bewirkt es oft das Gegenteil, weil sich der Entschuldigende aus Sicht seines Gesprächspartners herabstuft. Das Oppositionsritual äußert sich dadurch, dass ich die Gegenposition zur Aussage meines Gesprächspartners einnehme. Oft geht es dabei gar nicht um die Sache, sondern um die Herausforderung an sich. Das Oppositionsritual ist ein Automatismus, der oft zu Missverständnissen führt. Das Klageritual dient der emotionalen Entlastung. In den seltensten Fällen handelt es sich dabei um einen Aufruf zur Problemlösung. Wer nicht daran teilnimmt, ist deshalb nicht gefühlskalt. Klagen liegt nicht jedem. Zu guter Letzt gibt es noch das Stilmerkmal des direkten bzw. indirekten Stils. Sprechweisen liefern keine eindeutigen Hinweise auf innerpsychologische Zustände wie Unsicherheit oder mangelndes Selbstvertrauen. Der direkte bzw. indirekte Sprachstil ist keine Frage der Selbstsicherheit, auch nicht der Führung. Beide Stile können gleichermaßen wirksam sein, solange die Gesprächspartner sich gegenseitig respektieren. Aristoteles teilte alle Themen der menschlichen Kommunikation einer von drei Kategorien zu: Schuld, Werte oder Wahl. Jede der drei Kategorien geht mit einer Zeitform einher. In der Vergangenheit werden Gespräche über Schuld geführt. Die Suche nach dem Schuldigen wirkt sich in Gesprächen destruktiv aus. In der Gegenwart werden Gespräche über Werte geführt. Diese Gespräche dürfen nicht spekulativ geführt werden, sondern müssen auf Tatsachen aus der Gegenwart beruhen. In der Zukunft werden Gespräche geführt, in denen es um Entscheidungen geht. Bei diesen Gesprächen sind in die Zukunft gerichtete Argumente und Formulierungen die konstruktive Wahl. Sobald ich und meine Gesprächspartner in unterschiedlichen Zeiten spreche, wird das Gespräch schwierig. Abschließend soll betont werden, dass es ein Zeichen von Stärke ist, zuzugeben, dass ich etwas nicht verstanden habe. Die wichtigste Grundlage für gelingende Gespräche: verstehen wollen und dafür sorgen, dass wir verstanden werden. Ja, an dieser Stelle ist die erste Folge von Summary Evening auch schon wieder vorbei. Freut mich, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ja, wenn sie dir gefallen hat, schreib mir doch gerne auf Instagram. Der Instagram-Name dieses Podcasts ist Summary, das englische Wort für Zusammenfassung. Summary-Evening-Podcast. Genau, dort kannst du mir einfach eine Nachricht schreiben oder die Bilder angucken, Kommentare unter den Bildern lassen, und ja, da werde ich halt auch die Bilder, die ich zusammengefasst habe, mit der entsprechenden Folge eben hochladen, und dann vielleicht auch hin und wieder mal eine Story machen, um irgendwie aktuelle Themen dort zu besprechen und so weiter und so fort. Genau. Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir noch einen schönen Abend zu wünschen, und ja, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.